brauchst keine Angst zu haben.
Wusstest du das gar nicht?
Was denn?
Das mit dem Sohn, du Dummkopf. Der arme Bengel.
Na, deine Mami ist aber lieb zu dir.
Redet nicht so viel, das kleine Ding.
Sie sagt so viel, wie nötig ist. Na los hier, mach du das mal. Denk daran, Kleiner. Du musst nicht reden. Das darfst du nie vergessen, Kind. So viele haben die Gelegenheit verpasst, einfach zu schweigen. Und deswegen sehr viel verloren.
Hallöchen und herzlich willkommen zu den Planet Film Geek Reviews. Diese Woche, ich bin der Joe und der Ted ist wie immer da.
Hey!
Und wir haben eine prall gefüllte Review-Episode, natürlich wie immer, weil seitdem okay. Ted einen fucking Kinopass hat, ist Ted der Kinogänger Nummer 1 in Deutschland.
Innerhalb von einem Monat bin ich zum Stammgast geworden im Monopol.
Hell yeah. So Leute soll es sein. Wenn die Kinomitarbeiter irgendwann kennen, dann hat man was richtig gemacht. Anders als in der Bar, dann hat man was falsch gemacht. Aber im Kino ist das nur gesund.
Ja, genau.
So, und wir fangen an mit einem Film, den habe ich vor einer Ewigkeit gesehen. Nämlich, Letterboxd sagt, 16. Februar habe ich mir den angeguckt. Damals, weil er nominiert war als bester ausländischer Film bei den Oscars. The Quiet Girl. Den irischen Titel versuche ich gar nicht erst auszusprechen. Unter der Regie von Colm Baryett mit Catherine Clinch, Kerry Crowley, Andrew Bennett und vielen mehr. Und der handelt von einem Quiet Girl, einem sehr ruhigen, introvertierten, schüchternen Mädchen, das von ihrer sehr dysfunktionalen Familie weggeschickt wird aus finanziellen Gründen, um mit Verwandten über den Sommer auf einer Farm zu leben. Und dort ein bisschen aufblüht mit der Frau und dem Mann, mit denen sie da zusammenlebt und vor allem halt mit dem ebenfalls sehr in sich gekehrten Mann, mit dem sie so eine sehr subtile, aber blühende, langsam aufblühende Vater-Surrogate-Tochter-Beziehung sozusagen aufbaut. Und das Ganze ist sehr quiet, sehr cute. Ted, du hast ihn sehr viel aktueller gesehen. Ich habe nur so Stichpunkte dazu zu geben. Wie ging es dir mit diesem Film?
Ja, sehr, sehr viel aktueller. Den habe ich mir dieses Wochenende angeschaut, letztes Wochenende angeschaut. Oh Gott. Ich schaue so viele Filme, ich weiß gar nicht mehr, wann ich was gesehen habe. Es ist crazy. Lass mich noch kurz gucken. Nee, wann habe ich denn diesen Film gesehen? Ist schon eine Woche her. Also ist es schon
Aha, her. Okay.
Habe schon in der Zwischenzeit schon über 10 andere Filme gesehen.
Holy fuck. Night.
Und eine TV-Show.
Ich sehe es kommen, nächstes Jahr hast du einfach die höhere Statistik als
ich. Ja, ich hoffe es doch.
Das muss jetzt eigentlich dein Ziel sein.
Ich habe allein so ein Fünftel meines ganzen Jahres habe ich jetzt im November gesehen.
Hell fucking yeah, ich liebe es.
So, ich hatte eine sehr schöne Zeit mit diesem Film. Eine Erfahrung, die ich jetzt bei diesen ganzen Filmen hatte, jetzt im November, in den ganzen Kinos, ziemliche Seele. Also ich hatte eine quiet und sehr einsame Erfahrung im Kino selbst.
Okay.
Beziehungsweise halt, also war ich dann so einer der wenigen, die unter 60 Jahre alt waren, die so im Kino rumsaßen.
Eine häufige Erfahrung in den Arthouse-Kinos.
Ja, genau. Ich hatte eine sehr, sehr schöne Zeit. Wie du gesagt hast, es ist ein sehr quiet, ein sehr cuter Film. Ein Film, der kam mir nicht so lang vor. Ja, genau, der ist gute 90 Minuten lang.
Ja.
Auch selbst bei der Länge, der sich auch viel Raum zum Atmen nimmt, viel Zeit nimmt, um einfach die Atmosphäre aufzubauen, die er da aufbauen will. Und weil halt auch das jetzt nicht, also das ist nicht plotgetrieben. Also das, was der Joe gesagt hat, das ist das, was passiert. Sie verbringt den Sommer bei der Cousine von ihrer Mom, weil sie halt so das einfachste Mädchen zum Weggeben ist beziehungsweise von vornherein schon vernachlässigt wird daheim. Vor allem halt, weil sie halt auch nicht nur quiet, sondern halt auch so ein bisschen auch soziale Probleme hat, auch in der Schule und auch in der Schule, aber selbst daheim passt sie nicht so ganz rein mit ihren Schwestern und dann sind halt nochmal ein neugeborenes Baby ist da und noch ein anderes Baby, das auch schon ein oder zwei Jahre alt erstmal ist. Das heißt, das ist einfach sie ist sich nicht fähig, Platz einzunehmen und deswegen wird ihr auch gar keinen Platz gegeben in diesem Haushalt.
Ja.
Und dann ist es halt noch, also dann ist es halt dann eine hart andere Atmosphäre halt bei diesem Pärchen halt zu leben, die halt alleine so einen Bauernhof betreiben und die haben Kühe, die haben Land, die haben andere Tiere, die haben Felder und die arbeiten halt dort und sind halt, leben halt ihr so, ja, ruhiges halt so Landleben, das sie halt da haben. Und das tut ihr halt überraschend gut oder was halt, also vielleicht überraschend für sie, weniger überraschend für den Zuschauer. Und das ist halt auch alles, was passiert in dem, was die Geschichte anbelangt. Natürlich gibt es hier und da noch kleinere Szenen, aber in die will ich jetzt nicht eingehen. Aber im Großen und Ganzen ist es eine sehr kleine Story, die sich halt auch den Raum nimmt, um halt auch dieser kleinen Story die Luft zu geben, sich wirklich zu entfalten. Und ich hatte, also es ging bis zu dem Punkt, wo ich auch am Ende auch geheult habe. Also es endet halt auch in einem sehr emotionalen, auf eine sehr emotionale Weise, die mich dann auch irgendwie so unerwartet hat. Also ich wusste, dass sie mich packen wird, als ich realisiert habe, womit der Film endet. Aber so sehr, wie es mich gepackt hat, da war ich dann schon überrascht am Ende. Da sind die Tränen schon gekullert dann bei mir. Aber ja, im Großen und Ganzen, ich fand es einen sehr, sehr schönen Film. Ich fand die Performance sehr schön. Ich habe lange nicht mehr, ich glaube in meinem Leben vielleicht davor einen irischen Film auf Irisch gesehen. Das ist, glaube ich, der zweite. Und es war auch was Neuartiges für mich. Hat natürlich nochmal, weil man die Sachen auch nicht versteht, ist es dann nochmal so ein bisschen weiter weg. So, nochmal ländlicher. So, okay, das ist halt wirklich. Also natürlich dieser Faktor, den der Filmemacher nicht für ein ausländisches Publikum beachtet. Natürlich ist einfach für mich so ein Faktor, wo ich dann merke, es fühlt sich einfach so nochmal so ein bisschen auch in einer anderen Zeit an, weil der Film spielt auch irgendwie gefühlt in den 50ern, 60ern, 70ern. Also ich kann es nicht wirklich einschätzen. Es ist halt in der Vergangenheit. Das heißt, das Leben ist an sich ein bisschen langsamer auch da, wo sie halt auch schon daheim ist. Da ist jetzt nicht irgendwie der Chaos der Moderne drin, sondern einfach, da ist einfach das Problem, die Dysfunktionalität und halt auch das fehlende Geld und so die fehlende Beziehung zu den Eltern. Und das versteckt halt nochmal so diese Ruhe, die sie halt auf einmal lieben und auch irgendwie in ihr Leben lernt, wo sie dann im Sommer halt da bei ihren Verwandten ist. Und ja, ist ein sehr, sehr süßer Film, der halt es schafft, weil er sich so viel Zeit nimmt, so richtig kleine Momente einfach zu machen, wo die halt in anderen Filmen überhaupt, also da wird man überhaupt nicht drauf achten, wenn irgendwas gemacht wird. Und hier wird es so richtig, also ich meine, das ist auch ein Trailer, wo dann so nach dem dritten, vierten, fünften Mal interagieren mit dem Mädchen, dass der Mann dann ein Plätzchen hier auf den Tisch für sie ablegt. Und
ich wollte gerade sagen,
das ich ist einfach so ein Gaspel. Film,
wo genau, wo einfach so das Hinterlassen eines Plätzchens einfach so die größte emotionale Reaktion in dir hervorruft.
Ja, absolut. Und dann ist das auch so ein sehr schöner Aspekt halt auch vom Film, einfach diese Beziehung halt zu, nicht Autoritätspersonen, sondern halt, ja, Surrogate Parents, also solche, also so eine wirkliche Beziehung mal zu haben, weil das merkst du ja bei den Mädchen an, dass sie so eine Beziehung noch gar nicht hatte und noch gar nicht aufbauen konnte im eigenen Haushalt, geschweige denn mit irgendjemand anders. Und es nur die ersten Personen sind, wo sie wirklich Bezug zu denen findet. Und das schmilzt halt einem das Herz so ein bisschen bis zum Ende des Films hin. Und
das tut es.
Ja, ich kann total sehen, dass der Film, dass Irland den Film da reingesteckt hat für die International, für die Oscars. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, welcher Film gewonnen hat.
Das war doch All Quiet, oder?
War es Quiet? Hat er gewonnen? Kann mich nicht erinnern.
Ja. Ich hole es nach, aber All Quiet ist doch keine zwei Jahre, ist kein, nicht über ein Jahr her.
Ah nee, der war nur nominiert. Der hat nicht gewonnen.
Im Westen nichts Neues.
Gewonnen. Im Westen nichts, natürlich im Westen nichts Neues. Ach, All Quiet, sagst du. Ich so, ja, The Quiet, also The Quiet Girl. Ich dachte, wir reden einfach nur
mit. Es waren zwei Quiet-Nominierungen.
Zwei Quiets waren nominiert. Natürlich, All Quiet. Ich war gerade ein bisschen verwirrt. Ich habe nicht gecheckt, wovon du geredet hast. Ja, natürlich, ja. Den Film habe ich ja komplett vergessen. Ja. Anyway. Ja, für mich verdient eingereicht. Für mich war das ein sehr, sehr schöner Film. Der hat mich ein kleines, feines Drama.
Absolut, das kann ich unterschreiben. Ich erinnere mich tatsächlich an sehr viel von dem Film noch, was ein positives Zeichen ist. So fast ein Dreivierteljahr später halt. Ja, ich mochte den sehr. Er ist super feinfühlig, er ist super leise. in Zwischentönen erzählt und schauspielerisch deswegen halt am spannendsten eigentlich. Und diese Beziehung zwischen ihr und dem Onkel ist es ja dann, das sind mehrere Momente, die für mich einfach hängen geblieben sind als sehr emotional, und auch das Ende, daran erinnere ich mich sehr gut, deswegen ist eigentlich ein super Zeichen. Also absolut einer, den ich auch Dreivierteljahr später, ich bin mir sicher, sowas Ähnliches habe ich in dem Oscar-Special damals auch gesagt, den ich ja, auch jetzt noch wärmstens empfehlen kann, jetzt wo er endlich in die Kinos hier gekommen ist.
Finally Germany.
Hey. Ja, es ist halt einfach immer ein Trauerspiel bei uns.
Ja, aber ja, auch von mir eine sehr, sehr warme Empfehlung. Falls der bei euch noch läuft und ihr den finden könnt, dann lohnt er sich auf jeden Fall. Ein starker Oscar-Contender.
Ein Jahr fast zu spät, genau. Alright. Erster Film erledigt. Dann spielen wir einen Trainer und dann machst du mit einem weiter, den nur du gesehen hast.
Den nur ich gesehen habe.
Hey der, wann machst du deiner Frau ein Kind? Wozu habe ich bitte einen Sohn im Haus? Wozu? Hä?
Ich habe das Gefühl, als würde mir nichts gelingen. Ich muss Arbeit finden.
Wer ist der Süße?
Ist mein Freund. Hey, der will sich als Tänzer bewerben.
Lass mal sehen.
5, 6, 7, 8. Du bist wirklich schlecht, aber du bist in der Show. Gott weiß warum.
Jahrelang warst du arbeitslos. Jetzt hast du Arbeit in einem Tanztheater.
Wieder, hör zu, übertreib es nicht.
Ich bin nicht hier, um aus dem Koran zu zitieren.
Würdest du vielleicht was für mich abholen?
Sie ist ziemlich hübsch.
Stopp!
Nochmal von vorn.
Das ist auch eine neue Dynamik, die wir jetzt etabliert haben in den letzten paar Episoden, die ich einfach proud weiterführe. Und zwar Filme, die ich ganz allein gesehen habe.
Es kommt mir sehr fremd vor.
Weil Joe nichts dazu sagen kann. Normalerweise lassen wir den Joe alleine, aber jetzt mit meinem Abo unausweichlich. Also es ist einfach eine Automatik geworden.
Irgendwann werde ich, wenn ich mit meinem aktuellen Projekt durch bin, dann werde ich hart daran arbeiten, dir wieder Konkurrenz zu machen. Aber soweit erstmal.
Momentan, this is my month.
Genau, ja.
So,
genieß es.
Genau. Den ersten Film, den nur ich gesehen habe, der heißt Joyland. Ein Film von Saim Sadiq, eine pakistanische Produktion. Pakistanisch-europäische Produktion.
Ach, der ging auch für den European Film Award.
Musste ich dann gar nicht mehr, aber theoretisch.
Ah ja.
Theoretisch. Oh,
look at me, ich musste, ich habe ihn gesehen, obwohl
ich alles. Ich hatte meine 10 Filme schon
gar nicht mehr gebraucht. Geil.
Es geht um Joyland, ein Film, den ich lustigerweise schon seit Ende letzten Jahres auf dem Radar hatte, für eine völlig random reason. Und zwar schaue ich mir immer auch neben so deinen Statistiken und so an. Ich habe mir noch Letterboxd, das Pro habe ich mir immer noch nicht geholt. Schaue ich mir immer so von Leuten, die ich so kenne, die Statistiken an, weil es immer cool zum Anschauen ist. Aber Letterboxd selber macht ja auch immer so ihren Rückblick übers Jahr. Und schaue ich mir auch immer an. Und dann ganz zum Schluss des Rückblicks haben sie immer ihre Crew-Picks Most Anticipated. Und da war halt Joyland mit dabei. Also ich kann mich sehr markant an das Poster erinnern, Ende letzten Jahres. Das ist halt einer von der Letterboxd-Crew halt ausgesucht hatte, weil er oder sie sich auf den Film gefreut haben. Und ja, hier ein pakistanischer Film, um den es, also es ist im Prinzip ein Ensemble-Film. Wir haben so einen halben Protagonisten, den Haider. Also erstmal viele, viele sehr gute Schauspieler drin. Ich werde erstmal komplett vermeiden, die ganzen Namen und Nachnamen zu butchern. Deswegen seht ihr es dann. Aber hier haben wir sowieso es uns um einen Ensemble-Film zu tun. In dem Mittelpunkt so ein bisschen Haider steht. Er ist ein Charakter, das ist der kleine Bruder in einem Drei-Generationen-Haushalt, wo er mit seiner Frau, seinem Bruder und seiner Schwägerin und seinem Vater und nur seinen Nichten dort lebt. Was auch ein wichtiger Punkt ist, dass es nur Nichten waren, weil der Bruder noch nicht geschafft hat, einen Sohn zu kriegen. Und das ist so ein großes Ding in der Familie ist, beziehungsweise das große Ding in der Familie und das, was die ganzen Storys hier zusammenschnürt in diesem Film, ist das Patriarchat und der negative Einfluss des patriarchalen Denkens in dieser pakistanischen Familie. Und wir sehen ihn halt wirklich, diesen Einfluss auf jede einzelne Person ausgeübt und von ihr auch ausgeübt innerhalb dessen. Das heißt, jeder hat so seine kleine Rolle zu spielen, wie er die Struktur aufrechterhält, aber wie er auch von der Struktur eigentlich unterdrückt wird auf verschiedene Weisen. Alle bis auf der große Bruder, der so, ja okay, das ist halt so dieser Standardmann, der halt da ist. Aber das ist quasi die These von diesem Film, die Thesis von diesem Film. Um mal so ein bisschen auszuholen, weil es geht in viele, viele Richtungen. Wir beschäftigen, also der Film beschäftigt sich halt hauptsächlich mit Heider, der nicht arbeitet und seine Frau arbeitet, und das macht schon Spannungen im Haushalt, dass er keinen Job gefunden hat und seine Frau arbeiten geht, obwohl es genau andersrum sein soll, dass seine Frau eigentlich zu Hause bleiben soll, Kinder kriegen soll und er für die Familie arbeiten gehen soll. Und die Arbeit, die er schafft zu finden, ist in einem Erotic Theater als Background-Tänzer einer Erotic-Dancerin, die halt auch zugleich Transfrau ist, was ein großer Punkt in diesem Film ist, die aber davor schon mal begegnet ist und in die er sich verliebt und quasi auch so quasi neue Seiten von sich in dieser Beziehung entdeckt. Also nicht nur verliebt er sich, er fängt auch an zu cheaten. Aber das ist quasi, was so den Plot ins Rollen bringt. Aber abgesehen davon sehen wir so ein bisschen den Alltag von dieser Familie, die so ein bisschen auch, ja, komplett eigentlich dysfunktional so vor sich hingeht und halt alle so nicht das Leben leben, was, das sie leben wollen, und alle sehr repressed und traurig sind. Aber ich meine, als einem Zuschauer ist es klar, was das Problem ist oder was die Lösungen wären, die sie halt als sich alle selber verwehren oder ihnen verwehrt werden wegen dem System, wegen der Gesellschaft. Also
yeah.
Ein großer Punkt ist, dass Heiders Frau Mumtaz ist der Charakter, dass sie sehr darin aufgeht, Kosmetikerin zu sein und selbstständig zu arbeiten und ihr eigenes Geld anzuschaffen und so einfach ihre eigene Person zu sein. Und halt durch diese Umstände, dass er einen Job findet und ihre Schwägerin jetzt das dritte Kind oder das vierte Kind irgendwie kommt und sie halt einfach Hilfe braucht daheim, ist sie gezwungen, ihren Job aufzugeben und quasi Hausfrau zu machen und im Prinzip in eine Depression zu verfallen, weil sie einfach, das ist nicht das Leben, was sie haben wollte. Und gleichzeitig sehen wir halt dann auch im größeren und im kleineren Ausmaße die Einflüsse auf alle anderen Mitglieder dieses Haushalts. Also auch den Patriarchaten, auch dem Vater, der so ein bisschen seine Rolle abgegeben hat, weil er halt, ja, er ist halt schon die Opa-Generation, er ist im Rollstuhl, eigentlich übernimmt sein ältester Sohn, übernimmt die Leitung des Haushalts und er ist einfach nur so da, um nochmal quasi alle straff zu ziehen, wenn jemand aus der Reihe tanzt. Aber so selber, er ist allein, seine Frau ist verstorben, er hat so eine langjährige Freundschaft mit einer Frau, die auch Witwe ist, so drei Häuser weiter, und die können auch nicht mehr als Freunde sein, weil sie sind halt offiziell Witwe und Witwer, und das ist so die einzige Rolle, die sie jetzt noch haben als Großeltern. Was anderes können sie nicht wirklich mehr machen und müssen halt so ihr Leben dahin leben. Und hier und da gibt es halt Einflüsse, die wir halt auch in allen anderen Personen sehen, und halt auch viel gehen wir halt auch in die Erotic Dancer, in die Dancerin ein, Bieber heißt der Charakter, wo wir halt auch einfach ganz typisch, wenn es ums Patriarchat geht, okay, was ist die Erfahrung von einer Transfrau in Pakistan oder beziehungsweise in einer größeren pakistanischen Stadt, wo sie halt so ein Erotic Theater hat und sie halt wo sie halt auch so ein bisschen so ein Micro-Celebrity ist als Dancerin da und oder beziehungsweise auch versucht so ihr Leben aufzubauen, ihre Karriere aufzubauen und quasi das Leben zu leben, das sie leben will. Ja, und es ist halt alles sehr verstrickt ineinander. Natürlich ist es ein großer Punkt, dass er halt dort arbeitet und es auch zuerst geheim hält und dann unausweichlich auch rauskommt, dass er da kein Manager ist, sondern dass er da Background-Dancer ist, dass er in einem Erotic Theater arbeitet. Also viele Sachen, die halt so, es wird halt so hochgeschachtelt, dieser Plot, wo man merkt, okay, irgendwann muss das zusammenbrechen, und dann sehen wir so, in welche Richtung wird es dann gehen. Und ja, es ist halt ganz typisch so ein soziales Drama mit sehr, sehr starken Performances all around. Also ich war sehr, sehr beeindruckt von der Geschichte und von auch vom ganzen Cast. Es ist ein sehr eindrucksvoller Film, der gut was zu sagen hat. Es ist jetzt kein extrem radikaler Film, jetzt mit seinen Aussagen. Es ist halt sehr so die Gesellschaft widerspiegelnd, anstatt irgendwie kommentierend. Deswegen geht halt auch nur bis zu einem gewissen Grad. Aber dafür, für das, was er macht, ist es ein unglaublicher Film mit Wumms für mich halt auch. Also ähnlich wie bei Quiet Girl, der hat mich auch am Ende zum Heulen gebracht. Und auch zwischendurch. Also ist so. Allein mit der Thematik. Und du siehst so einfach, für mich ist es so generell dieses Thema von, Leute sind halt so in ihren Rollen eingesperrt und können nicht tun und lassen, was sie tun und lassen wollen, beziehungsweise sind halt einfach so richtig eingeengt in den Rollen, in die sie reingezwungen werden. Und das ist so ein eine Theme, die mich immer sehr, sehr abholt. Damit, also wenn ein Film über sowas redet, bin ich immer sehr dabei. Und der Film hier macht es sehr, sehr eloquent, muss ich sagen. Und ja, zum Ende hin auch wird da halt auch sehr, sehr emotional. Und ja, da habe ich mich so ein bisschen verloren, weil ich auch immer irgendwie im Hinterkopf aufpasse, dass ich jetzt nicht allzu viel über dem eigentlichen Plot sagen soll. Und diese Reviews, die mich immer so ein bisschen verheddern. Einfach Schlussstrich, dieser Film ist sehr, sehr, sehr gut. Ich fand ihn sehr gut. Der ist bei mir auch auf einem relativ hohen Platz immer auf meiner besten Liste gelandet für das Jahr.
Nice.
Joyland von Salim Sadiq, sehr empfehlenswert. Falls ihr den noch irgendwo findet im Kino, kann ich den nur wärmstens empfehlen. Ist ein sehr schöner Film, ein sehr interessanter Film und halt auch natürlich mit diesem Aspekt auch von einer komplett anderen Kultur. Das heißt, wir sind die Spezifizität, die bringt halt nochmal so eine gewisse Tiefe in diese Geschichte rein, die ja sowieso schon drin ist, weil die halt auch wieder universal ist. Also ist ja nicht so, als ob wir das systematisch hier schon überwunden hätten, sondern es ist halt wieder eine andere Perspektive, die halt auch sehr viele interessante Blicke da mit sich bringt. Plus, es ist auch ein sehr schöner Film. Also manche Szenen sind sehr, sehr, sehr wunderschön inszeniert. Da war ich auch sehr beeindruckt. Ja, es ist ein Schmaus. Falls ihr den finden könnt, schaut euch den an.
Nice.
Und damit wieder ein Trenner.
Is that that guy Robert again?
Listen, concession stand girl. Why don't you give me your number?
Wait, you never said where he goes to school.
I think he just works.
Oysters, come on.
He has cats. His eyes are nice. They crinkle.
Yeah, because he's old.
I think I really like him.
As promised.
I'm not saying I will have sex with him, but I think he would like it.
Why are we having this conversation? He's a terrible kisser. Listen to me. Call it a night.
Hey, do we want to do this? This is the worst life decision I've ever made.
Und wir kommen zu Cat Person, einem neuen Film von Susanna Vogel. Die hat davor schon mal irgendwas gemacht, ne? Ja. Spy Who Dumped Me vor ein paar Jahren, den fand ich erst lustig. Und es spielen mit Emilia Jones, Nicholas Brown, Geraldine Viswanathan und viele mehr, Hope Davis unter anderem. Isabella Rossellini, völlig überrascht, als sie plötzlich aufgetaucht ist.
Ja.
Es ist immer so ein, immer wenn sie in irgendeinem Film ist, immer so kurz, Ingrid Bergman, ach nein, die Tochter.
Ach ja, nee.
Ich finde, sie sieht aus wie ihre Mutter, das ist Wahnsinn. Ja, und es basiert auf einer wahren Geschichte, also auf einem Artikel, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe in den Endcredits, habe keine Recherche, was das angeht.
Ich habe jetzt keine Recherche gesehen, aber zumindest was so ein paar Letterboxd-Reviews rausgegeben haben, es scheint so die ersten zwei Drittel, also alles bis aufs Finale scheint auf einen Artikel zu basieren.
Genau, das macht auch Sinn. Reden wir gleich drüber. Genau, und es handelt von Margot, einer College-Studentin, die in einem Kino arbeitet und in dem Kino einen Dude kennenlernt, der ein bisschen awkward ist und sie halt also awkward ihr gegenüber ist und sie aber dann irgendwann auf, also die fangen irgendwann an zu texten halt einfach, er fragt sie nach ihrer Nummer und verstehen sich sehr gut über Text-Messages hin und her. Und da entwickelt sich so ein bisschen was und dann entschließt sie sich auch irgendwann halt auf ein richtiges Date mit ihm zu gehen, entgegen aller Warnungen von ihrer besten Freundin, die sagt, ist was ganz anderes und der Typ ist irgendwie weird und bla. Und ohne zu viel zu spoilern, weil der Film funktioniert, glaube ich, am besten, wenn man so wenig wie möglich weiß, entwickelt sich das alles ganz furchtbar. Punkt.
Ja.
So viel würde ich, glaube ich, nur sagen. Chad. Wie ging es dir? Ja, Cat Person basiert darauf, der Titel, weil er halt in seinen Text-Messages da über seine Katzen redet und dass er mit seinen Katzen irgendwo ist und dann, als sie das erste Mal bei ihm zu Hause ist, sind nirgendwo irgendwelche Katzen zu sehen. Dam, dam, da. So viel sei, glaube ich, mal gesagt, damit man den Titel versteht. Wie ging es dir denn mit Cat Person?
Wie ging es mir? Ich muss sagen, es war eine sehr, am Ende des Filmes war es war sehr gemischt, eine gemischte Reaktion in mir. Ich muss sagen, es gab große Aspekte, die mir sehr gefallen haben. So diese ganze Prämisse von fucking, was ist Online-Dating und quasi, welche Dynamiken und welche so Gefahren gehen damit mit ein, einfach nur als junge Person zu sagen, ja, ich treffe mich einfach mit jemanden, mit dem ich jetzt nur getextet habe, also mit dem ich auch nie irgendwie anders geredet habe, bis auf vielleicht ein, zwei Wörter. Natürlich, hier ist es jetzt kein, das sind jetzt nicht Leute, die sich auf Apps kennengelernt haben, aber the Vibe ist
vergleichbar,
immer noch, ja, ist sehr da. Also man ist immer noch, okay, ich baue hier eine Textbeziehung mit einem Fremden auf und dann auf einmal auch dieses Disconnect von, wir texten wochenlang jeden Tag und dann haben wir unser erstes Date und es ist halt einfach, ist es eigentlich die Person, mit der ich hier geschrieben habe, oder ist es eine komplett andere Person, oder was ist das? Und so dieser ganze Aspekt, und immer, wenn sie damit spielen und halt auch, es gibt immer so kleine Sequenzen von, wo sie so kleine Halluzinationen hat von, was könnte er mit dir antun? Weil natürlich so, ich meine, damit fängt ja der Film an, glaube ich, dieses Guys are afraid that women will laugh at them und women are afraid that men will kill them.
Ja,
und
genau.
Das ist so ihr, die Anxiety, die sie halt ständig mit sich mitträgt.
Das, worum es in dem Film geht, letztlich.
Ja, genau. Und dieser Aspekt hat mir sehr gefallen. Und dann gibt es halt nochmal so ein paar Stellen, wo es halt so sehr in Cringe-Comedy reingeht. Aber Cringe-Comedy auf eine Weise, wo wir halt einfach nur einem Cringe-Charakter zuschauen. Und das ist so der Punkt der Szene. Und yo, da gibt's zwei Szenen und die haben mich so komplett abgeholt. Also die haben genau das verursacht, was sie verursachen sollten in mir. Und ich habe das richtig respektiert, dass ich gerade so, also meine Fäuste geballt habe und so halb in mich eingegangen bin, während ich diesen Film geschaut habe. Was ich sehr, sehr gut fand. Auf der anderen Seite, das, was für mich nicht funktioniert hat, also ich bin da nicht ganz mitgegangen im Finale, also, beziehungsweise nicht mal nicht ganz, also mir hat das Finale nicht so wirklich gefallen und dann auch die Sachen, die halt auch quasi damit gesagt und impliziert wurden, ich fand es sehr messy einfach zum Schluss, also es kam halt aus dem Nichts, bin da nicht wirklich mitgegangen und halt auch generell im restlichen Film, ich dachte, also ich hatte das Gefühl, für mich waren die ganzen Nebencharaktere sehr one-note. Also sowohl die Familie von Margot als auch ihre beste Freundin und auch Beziehung zu ihr hat irgendwie, da fand ich so viel Potenzial drin am Anfang des Filmes, aber ich hatte so das Gefühl, die entwickelt sich irgendwie nicht weiter. Also die Dynamik bleibt irgendwie genau die gleiche in jeder einzelnen Szene, hat man das Gefühl. Right. Und natürlich kommentieren sie das auch auf eine gewisse Weise, aber für mich hat das dann auch nicht wirklich funktioniert. Also die Richtung, in der sie damit gehen, das hat sich dann auch so sehr gekünstelt angefühlt gehabt, wo ich halt dann zum Schluss sagen muss, vieles von dem war halt so, ja, okay, it's alright, I guess. Deswegen, ich habe also vielen von den Aspekten halt, wo sie dann, wenn es halt wirklich dann um sie und um dem Typen geht, wie heißt der Charakter nochmal, Robert, wenn es um die beiden geht, das hat für mich sehr gut funktioniert, halt auch bei den Indien-Szenen zusammen und halt auch in den Kommentar, der da gemacht wurde und die Kommentare, die da gegeben werden. Aber so das Gerüst drumherum, da wo sie halt so dann den Film aufbauen wollten, ich will nicht belanglos sagen, aber es hat für mich halt, also es hat einfach, es war nicht so viel, sie haben da nicht so viel reingesteckt, wie ich es mir erhofft hätte. Deswegen vieles war dann so, ja, meh, zum Schluss bei mir. Was, wie ging es dir denn?
Ganz ähnlich. Also großer Fan von den ersten zwei Drittel. Sehr großer Fan. Ich habe in meinem Letterboxd-Review geschrieben, also es ist ein sehr messy dritter Akt, aber eine großartige Kino-Experience. Weil den mit einem fast vollen Saal zu sehen, war eine Party.
Oh, kann ich mir vorstellen. Also, bei uns waren es so 10 Leute, aber selbst die 10 Leute haben bei den, also die Reaktionen waren schon da.
Ja, genau. Also einfach, wie du hast gesagt, die richtig, richtig unangenehmen Momente, der Cringe-Faktor, das. Ja, du hast laute Kommentare im Kino gehabt und das ist so ein Film, wo das gut ist, ne, wo das zur Atmosphäre beiträgt, so. Ne?
Yeah.
Und generell hast du die Leute in ihren Sitzen reagieren hören auf Dinge, die in diesem Film passieren und das war sehr, sehr cool. Also das hat es auch generell bereichert und das hat ja auch gezeigt, dass die ersten zwei Drittel richtig gut funktioniert haben, was das angeht, ne. Also so allgemeine Erfahrungen auf eine Extremform getrieben, so, ne? Also unangenehme Erfahrungen noch unangenehmer gemacht oder so Dinge, die die meisten Leute und die meisten Frauen vor allem halt erlebt haben, schon halt so kondensiert in ein Worst-Case-Szenario sozusagen. Ja, und dann kommt der dritte Akt und der Film springt so ein bisschen von den Gleisen leider. Also der Film will was sehr Ambitioniertes am Ende. Thematisch, was ich prinzipiell interessant fand. Nur weiß der Film gefühlt überhaupt nicht, wie er das jetzt rüberbringen soll oder wie er darüber reden soll, außer auf die super plumpen, die plumpste Art sozusagen. Und da hatte ich echt so das Gefühl, ja, das war halt einfach nicht der Film, den wir davor gemacht hatten. Also davor war es eine sehr breit angelegte Cringe-Dramedy, würde ich es jetzt mal nennen. Also, ne, einfach ja sehr broad in ihren Darstellungen von Menschen und Situationen und so weiter, um halt maximal entweder lustige oder halt cringige Situationen hervorzubringen und Reaktionen dann entsprechend beim Publikum auszulösen. Und jetzt nicht wahnsinnig nuanciert, aber halt sehr laser-focused auf dieses eine Thema, was der Film behandeln will. Und im dritten Akt macht er ein neues Thema auf, das eine sehr viel nuanciertere filmemacherische Art oder Geschichte überhaupt gebraucht hätte, so gefühlt,
ja.
um das adäquat zu behandeln, was der Film dann am Ende behandeln will.
Ja, hätte halt einen ganzen Film gebraucht,
Richtig, weil wir bauen zwei Drittel was auf und dann im dritten Akt entscheiden wir uns, aber eigentlich wollen wir noch über mehr reden als nur das. Aber dann ist ein bisschen zu spät und dann machen wir das halt auf so eine völlig übertriebene Art, die dann auch jeden Realismusfaktor so ein bisschen verliert. Und das ist halt sehr schade. Es führte sich, ja, ich weiß auch nicht, also es gibt 10.000 unterschiedliche Varianten, wie das zustande kommen kann. Aber ja, es war spannend zu sehen, wie der Film einfach wirklich ab dem Third Act Break komplett von den Gleisen rutscht. So, du kannst ihm aktiv dabei zuschauen, wie es ein kohärentes, richtig gutes Ganzes bis dahin ist und dann nimmt er einfach die falsche Abbiegung ins so, oh, okay, die Luft geht raus und kommt nicht wieder.
Ja,
das war hart. Es war hart anzuschauen, aber auch da waren noch interessante Sachen hier und da drin oder gute Sachen, die ich mag. Emilia Jones und Nicholas Brown in den zwei Hauptrollen. Ja. Ich meine, Geraldine Viswanathan, wie du ja gesagt hast, hat jetzt nicht den nuanciertesten Charakter und was dann mit ihr beim Third Act Break versucht wird, ist, kommt halt so ein bisschen aus dem Nirgendwo. Aber ich mag sie sehr, auch aus anderen Filmen. Die tragen den Film und was am dritten Akt funktioniert, funktioniert wegen den zwei Hauptdarstellern. So viel, glaube ich, mal gesagt. Also deswegen halt nur so eine lauwarme Empfehlung, aber ich hatte zwei Drittel so viel Spaß damit, dass ich sagen würde, es lohnt sich schon, den Film zu sehen. Also es ist jetzt nicht kein kompletter Wash, ich würde jetzt nicht wegen dem dritten Akt sagen, Film vermeiden. Aber man muss halt wissen, dass die Party halt irgendwann vorbei ist und dann dann gibt es halt noch ein Ende.
Ja. Ja, kann ich schon sehen. Also das ist so ein Film, also im vollen Kino kann ich total sehen, wie der richtig Spaß macht. Also die ersten zwei Drittel vor allem und ich glaube auch das letzte Drittel. Das halt als ein Filmeabend mit einer Freundesgruppe, der wird sehr gut funktionieren.
Ich glaube, das war der große Bonus in meinem Saal. Ich war allein da und dann der Rest der Reihe war im Prinzip eine große Freundesgruppe, die sich die ganze Zeit gegenseitig, also über den Film unterhalten, also, aber auf eine Art und Weise, die jetzt nicht gestört hat, ne? Aber halt über den Film unterhalten haben und reagiert haben und so weiter. Und das war, das war unterhaltsam.
Ja, bei mir auch so. Ich war alleine, aber die meisten anderen, die noch da waren, waren Gruppen. Und die anderen auch immer so, vor allem, wenn dann die Cringe-Comedy kam, waren dann so, also die Groans waren laut. Und auch viele von mir.
Ja. Teil des Groaning-Cores.
Ja, total. Ah ja, das kann ich unterschreiben. Also es ist, also für die zwei Drittel lohnt es sich. Und dann halt, wenn man weiß, dass es halt off the rails geht im dritten Akt, dann kann man sich darauf auch vorbereiten und dann das halt auch so ein bisschen leichter nehmen, als wir halt einfach überrascht wurden damit.
Ja, genau.
Aber ja.
Alright, dann würde ich doch sagen, das war's zu Cat Person. Wir spielen Trenner und du sagst mir nochmal was über einen Film, den nur du gesehen hast.
We are trying to find a camping for tonight.
Hey. We're from Germany.
Why are you hitchhiking?
It's a long story. I've been on my own for a while.
Ich höre nichts.
Why do you think nobody lives here?
Weil sind die Jungen auch Stück für Stück weggezogen. Die Alten gestorben.
Marlin!
Man weiß nie, ob sie die Show für sich oder für uns macht.
Why were you crying?
I don't know what you mean.
Hey, unten ist gerade Auto hergefahren. Wie bist du weg?
Stop joking, that's not funny. Ich will nach Hause, wir müssen zusammen erzählen, bitte.
It's like the world around us doesn't exist anymore. And we're the only ones who don't know yet.
Genau, ich war wieder alleine im Kino. Das war jetzt sogar dieses Wochenende, ist jetzt nur ein paar Tage her. Und zwar habe ich mir Dead Girls Dancing angeschaut. Ein Film von Anna Roller. Ich gehe davon aus, dass sie von der HFF München ist, weil okay. da die Filmhochschule auch prominent, die Zusammenarbeit mit der Filmhochschule halt auch in den Credits ist, am Anfang und am Ende.
Ja, dann wird sie das auch sein, ja.
Neben den ganzen anderen Sachen. Plus, ja, ist hier eine junge Produktion. Man merkt irgendwie an, okay, das ist ein junger Filmemacher hier, auch mit dem Cast, der da ist. Und zwar handelt es sich um drei Abiturientinnen, die direkt nach dem Abi zusammen einen Trip nach Italien machen und dann leider nicht dort landen, wo sie landen wollten, und zwar halt in irgendeinem Airbnb, in irgendeiner Stadt, an irgendeinem Strand, sondern irgendwo im Zwischendurch in einem Hotel eine Italienerin auf, also eine Backpackerin aufgabeln, die halt irgendwie dieses Trio zu dem sie zustoßt, und dann haben sie einen Platten und dann landen sie in einer richtig kleinen Stadt, irgendwo in einem Gebirge, so eine richtig, richtig alte Stadt, also so wirklich so 17. Jahrhundert, also 16. Jahrhundert, einfach so alles aus Stein. Mhm. Und dann ist die Stadt komplett leer und keiner weiß wieso, und wir wissen nicht wirklich, was da los ist. Sind es übernatürliche Sachen, sind es nicht übernatürliche Sachen? Damit spielt auch der Film ein bisschen. Aber im Prinzip ist es halt einfach ein Roadtrip-Film, was man sich hier vorstellt, also wirklich drei Abiturientinnen, die einfach zusammen da fahren. Das heißt, es ist sehr flowy, sehr leichter Film, ist auch nicht plot-heavy. Das heißt, das, was ich jetzt hier abgehandelt habe, das spielt dann auch über den ganzen Film. Plus halt noch natürlich mit einem Ende, das ich jetzt nicht näher eingehen will. Aber im Prinzip geht es einfach nur darum, zuerst diese drei Mädels und dann diese vierte Frau, die dazu kommt, die einfach kennenzulernen und ihre Dynamiken kennenzulernen und halt einfach nur in dieser bisschen skurrilen Situation zu sehen von, okay, wir sind jetzt komplett alleine, erstmal mitten im Nirgendwo, und dann finden wir diese Stadt und da ist dann keine Sau, und ja, was machen wohl frische Abiturienten, also was machen wohl Teenager, wenn sie einfach nur eine leere Stadt sehen, so eine leere Town, und einfach so ein bisschen, wird ein bisschen Party gemacht, dann wird ein bisschen, da wird getrunken, da wird eingebrochen, right. da wird so ein bisschen gestöbert in irgendwelchen alten Buden, weil man halt auch nicht weiß, was los ist, und man ist halt nur für ein paar Tage da, bis man halt dann wieder den Platten gefixt hat oder weiterzieht oder was auch immer. Aber darum geht es dann auch gar nicht im Film, sondern es geht einfach nur darum, wer sind diese drei, wohin gehen sie und was sind sie füreinander? Also diese drei Freundinnen, die halt auch, also man so ein eingespieltes Trio sind, und dann halt einfach dieser neue Faktor von dieser vierten Person, die da reinkommt, die dann halt, ja, die eine ist misstrauisch, die andere, da entwickelt sich irgendwas so ein bisschen was Romantisches, die dritte, die weiß noch nicht wirklich, was sie mit dieser neuen Person anfangen soll, und das ist im Prinzip das Setup. Und dann, wie gesagt, es wird ein bisschen mit dem gespielt, wieso sind wir in einer leeren Stadt? Das heißt, ein bisschen, sag ich mal, suggestive Imagery ist da, dass man halt nicht so wirklich weiß, okay, wohin geht's hier, was ist hier passiert, hat das irgendwas Supernatürliches auf sich, was auch immer, aber da das dann eher so auf eine sehr, sehr, also es ist eigentlich sehr viel subtiler, als ich das jetzt hier gerade anspreche. Das heißt, im Prinzip ist es einfach so ein bisschen ein Erlebnisfilm, also so halb Roadtrip und halb einfach nur, okay, wir sind jetzt einfach diese Nacht oder zwei Nächte hier und wir leben das so durch die Linse von eigentlich fast noch Kindern, Jugendlichen, die halt so das erste Mal gefühlt im Leben so diese Freiheit haben, okay, jetzt keine Aufsichtsperson, jetzt leben wir einfach unser Leben. Aber ja, ein sehr interessanter Film, ein sehr, sehr schöner Film. Man kann nicht viel falsch machen, wenn man anfängt, so ein Italien-Roadtrip, wenn man sich da, wenn man den irgendwie schön filmen will, da kann man also da gibt es Landschaften, da ist man sehr schnell sehr bedient, was Schönheit angeht. Und das nutzt hier die Crew auf jeden Fall aus. Das ist ein sehr, sehr ansprechender Film, visuell ansprechender Film, auch visuell interessanter Film an vielen Stellen, was sie machen. Also gibt es so ein paar Sequenzen, wo man merkt, dass halt auch die Filmemacherin, also Anna Roller, halt auch versucht, hier ihr so ihren Stempel hier drauf zu legen. Und ich weiß jetzt nicht, ob es ein Debütfilm ist.
Yep.
Es ist ein Debütfilm, das heißt, ja, schon sehr selbstsicher, was so ihren Stil angeht, den man hier sieht. Also ich könnte mir vorstellen, wenn dann der nächste Film kommt, den würde ich viel wiedererkennen, weil man merkt hier schon eine klare Aussage und eine klare Hand in der Weise, wie dieser Film inszeniert wird.
Nice.
Und ja, da ich jetzt auch nicht so viel über den Plot reden kann, kann ich jetzt noch ein bisschen was zu den Schauspielleistungen sagen. Yo, ein deutscher Film, in dem nicht, wo nicht Filmdeutsch geredet wird.
Das ist ein Instant-Verkaufsargument.
Ich küsse den überall die Füße. Also, oh mein Gott, es ist einfach wunderschön. Und dann sind es halt nochmal so Münchnerinnen. Also im Prinzip, ist die haben Abi in München gemacht, wird auch gezeigt und dann fahren sie nach Italien runter. Das heißt, da gibt es halt auch viele, die, also Eigenarten, die da sind, wo ich dann auch viel wiedererkenne, wo ich dann so, ah, okay. Mhm. Das ist definitiv so, wie die Jugend da gespielt wird. Also die spielen alle so 18-, 19-Jährige. Das sind so noch die 18-, 19-Jährigen, die ich noch kannte. Mhm. Oder die noch so ein bisschen unter mir waren. Also das ist jetzt noch, das ist nicht die Jugend von heute, das ist so die Jugend von vor 5 bis 10 Jahren, wo ich dann viel wiedererkenne, wo ich aber auch so dieses Authentische halt auch komplett sehe, wie sie das halt auch spielen. Ich finde, die Schauspielleistungen hier sind sehr, sehr, sehr gut. Vor allem die Dynamiken, die sie hier unter sich haben. Natürlich hat das halt auch viel, wird im Blicken erzählt, viel wird halt auch viele lange Takes von Close-Ups von Gesichtern. Ja, das kennt man ja viel von so, wenn es keine irgendwie Party-Roadtrip-Filme sind, wenn es so kontemplative Roadtrip-Filme sind, dann weiß man genau, kennt man genau die Shots, von denen ich hier rede.
Aus dem Fenster lehnen, die Haare im Wind wehen lassen.
Ja, genau. In die Richtung. Das sind alles die gleichen. Aber ja, wenn sie ja trotzdem schön sind, dann sind sie ja trotzdem schön. Was soll man
machen? Absolut.
Also gehört halt zu diesen Art Film halt immer mit dabei. Deswegen, das kann ich da sehr unterstreichen. Eine Sache, auch nur als Kommentar noch zum Schluss. Ich fand das so lustig. Die drei Abiturientinnen, die drei Charaktere, die drei Schauspielerinnen, die da sind. Ihre Namen, also von den Schauspielerinnen, die passt auf eine komische Weise perfekt zu den Charakteren, die sie spielen.
Okay.
Also ich weiß nicht, ob es einfach so vom Casting her sind. Ah, okay, du bist genau, du gibst genau den Vibe, der dieser Charakter haben soll. Und auf eine lustige Weise auch ihre Namen, Vornamen und Nachnamen geben genau den Vibe, den diese, also ihre echten Vornamen und Nachnamen geben genau den Vibe, den sie, von den Charakteren, die sie spielen. Es ist super weird. Am Ende musste ich richtig lachen. Es ist einfach nur sehr random. Und vielleicht war es auch nur ein Gedanke, den nur ich habe, aber für mich hat es sehr perfekt gepasst. Ich fand es sehr lustig. Anyway, das ist im Prinzip, worum es in dem Film geht. Die sind halt in dieser Stadt. Sehr viel weiter will ich gar nicht eingehen. Tatsächlich weiß ich gar nicht, ob ich mich komplett falsch erinnert habe oder einfach so zwei verschiedene Trailer in meinem Kopf vermischt hatte, aber ich hatte komplett andere Erwartungen an den Film. Beziehungsweise ich dachte, ich hätte Sachen im Trailer gesehen, die hier überhaupt nicht vorkamen. Deswegen könnte es sein, haben die einen Trailer gemacht, der so ein bisschen die falsche Richtung deutet? Ich weiß es nicht, würde mich überraschen. Ich habe wirklich das Gefühl, dass ich mich an andere Sachen erinnert habe, die einfach nicht vorkamen. Also so komplett andere Geschichte eigentlich.
Okay.
Werde ich nochmal überprüfen müssen. Ist halt auch noch ein anderer Gedanke. Anyway, es ist ein sehr interessanter Film. Also ich fand ihn ziemlich stark. Wie gesagt, einfach die Tatsache, dass naturalistisches Deutsch gesprochen wird in einem deutschen Film, ist für mich ein Halleluja.
Halleluja.
Und alles darüber hinaus, mit der interessanten Inszenierung, mit den guten Schauspielleistungen und auch mit einfach der Schönheit dieses Filmes, ist für mich nur ein Bonus. Und deswegen ist es für mich, auch der Film ist eine ganz warme Empfehlung. Wenn euch das interessiert, schaut euch den an. Natürlich weiß man, worum es hier geht hier. Also dieser so Contemplative Roadtrip-Movie, vor allem auch das, was ich gesagt habe, ist, ich habe nicht das Gefühl, das ist so ein Film für alle, aber da kann man schon viel draus ziehen. Und ich bin dann auch gespannt, was so die Regisseurin Anna Roller so in Zukunft auch weiterhin macht. Also da, das kann sich schon sehen lassen. Fand ich sehr gut. Also eine sehr warme Empfehlung von mir.
Ich bin gespannt.
Und damit nochmal ein Trenner. Und jetzt geht's wieder um einen Film, den wir zusammen gesehen haben. Und nicht zusammen gesehen haben, den wir beide gesehen haben.
What's your plan here?
Jeff is psychotic and they're picking on the weak and defenseless.
So we teach a bunch of girls how to defend themselves. They are grateful to us.
Adrenaline is flowing. Next thing you know, Isabel and Brittany are kissing us on the mouth.
You can be our club advisor.
You know, my mom did say I need to pick up a hobby.
Welcome to our fucking fight club.
Let's get it popping in this motherfucker.
I want that trophy. Coming up.
To have a safe space like this, it means a lot to people.
I'm gonna finally reverse stalk my stalker.
Yeah!
I'll be able to kill my stepdad.
Awesome. Okay.
Von einer spannenden neuen genre Regisseurin zu einer weiteren spannenden neuen genre Regisseurin, die jetzt nicht ihren Debütfilm gemacht hat, aber ihren zweiten. Es geht um Bottoms von Emma Seligman, die vor 2 Jahren oder so Shiva Baby gemacht hatte. Film, den wir beide sehr gefeiert hatten.
So gefeiert. 3 Jahre sind es schon.
3 Jahre, ja.
2020 war es.
Krass. Ja, ein Film, den wir sehr gefeiert haben. Hab mich sehr gefreut auf was auch immer sie als nächstes macht. Und mit Rachel Sennett hat sie ein Drehbuch geschrieben und hier verfilmt. Es spielen außerdem noch mit Ayo Edebiri, die auch irgendwie ein irre Jahr hat. Also die
hat einfach nur ein krankes Jahr. Also es ist einfach nur lächerlich.
Die war in Across the Spider-Verse, die war in dem neuen Teenage Mutant Ninja Turtles Film, die war in Theater Camp, der kommt glaube ich bei uns erst noch, die war in der neuen Black Mirror Staffel. Also, in The Bear ist sie, glaube ich, auch.
The Bear hat sie eine der Hauptrollen.
Halleluja, gut für sie.
Bei Tim Robinsons I Think You Should Leave Season 3 hat sie eine kleine Rolle. Das ist für mich und Luke.
Auch wichtig, auch wichtig. Ja, also einfach, was ein Karrierestart oder was nicht, auf jeden Fall ein Jahr. Außerdem sind noch dabei Ruby Cruz, Havana Rose Liu, Kaya Gerber, Nicholas Galitzin und viele mehr. Unter anderem hier Marshawn Lynch, was ich sehr witzig fand, der eigentlich Footballspieler ist. Oder war, ich weiß nicht, ob er noch spielt. Aber
ja. Ich glaube, war.
War wahrscheinlich.
Ja.
Keine Ahnung. Und es ist eine Teenage-Sex-Comedy, genauso überzogen, wie man das von diesen kennt noch aus den 2000ern. Also wir befinden uns hier in einem absoluten Cartoon. Es handelt von zwei lesbischen Highschool-Students, die vorhaben, ihre Jungfräulichkeit zu verlieren, das erste Mal Sex zu haben, bevor sie ans College gehen und beschließen halt, zu Anfang des Films, also sie haben, jede von denen hat ein Mädel, auf die sie stehen, die halt Cheerleaderinnen sind und natürlich mit denen überhaupt nichts ab, mit denen überhaupt nicht abhängen würden. Und über eine Verwirrung, eine Verwechslung und vor allem halt auch, weil Ayo Debris Charakter zum Anfang des Films, also zum Start des neuen Schuljahrs, einen Verband am Arm trägt und sich das Gerücht ausbreitet, dass die beiden über die Sommerpause im Jugendknast waren. Und richtig harten Shit da gemacht haben, beschließen sie, einen Fight Club zu gründen für Teenagerinnen und verkaufen das natürlich ihrem Schulleiter und dem Marshawn Lynch, dem Lehrer, den sie dafür gewinnen können. So, ja, weil wir haben ja hier diese Rivalität mit der Nachbar-Highschool und da ist ja dieses Footballspiel und die sind ganz gewalttätig und wir müssen uns ja verteidigen können. Aber in Wirklichkeit gründen sie diesen Fight Club nur, um da ihre Crushes hoffentlich, dass die Mädels, auf die sie stehen, da beitreten und dass sie die rumkriegen können, hoffentlich. Und das läuft so ungefähr, wie man sich das vorstellt, so von Höhen und Tiefen, die das so beinhaltet. Ja, tiefer würde ich, glaube ich, nicht eingehen. Ted, wie ging es dir mit Bottoms?
Ich hatte sehr großen Spaß mit diesem Film. Ich muss sagen, seitdem ich von ihm gehört hatte, es ist einer meiner most anticipated Filme des Jahres, auf jeden Fall. Beziehungsweise seit Shiver Baby, so egal was so Emma Seligman oder Rachel Sennett vorhaben, werde ich mir hundertprozentig, tausendprozentig immer anschauen.
Yeah.
Auch letztes Jahr Bodies, Bodies, Bodies fand ich ja super. Aber ja, ich hatte eine mega, mega gute Zeit mit dem Film. Ich habe sehr viel gelacht. Tatsächlich muss ich aber sagen, am Ende habe ich erwartet, von ihm genauso umgehauen zu sein und ihn so zu lieben, wie ich da umgehauen und das geliebt habe. Ich habe tatsächlich das erste Mal seit langem, wo ich diesen Film auch wirklich auf den Podest gestellt habe, sehr lange bevor ich ihn gesehen habe. Und dann so am Ende eine sehr gute Zeit hatte, aber trotzdem so ein bisschen enttäuscht war, weil ich einfach zu groß war. Ich habe einfach, es war kein Hype, es war einfach nur ein Hype, der die ganze Zeit nur bei mir in meinem Kopf so in sich in Kreis gedreht hat.
Okay.
Wo ich es mir so ein bisschen selber verdorben habe, obwohl ich den Film auch noch sehr, sehr, sehr mochte. Ich hatte großen Spaß, so gut wie alle Charaktere haben mich minimum einmal laut zum Lachen gebracht. Marshawn Lynch, lustigerweise, da bin ich echt abgebrochen, mehrfach mit den Sachen, die er da gesagt hat. Und dann oft, also, was auf der einen Seite sehr cool ist, aber auf der anderen Seite ist es auch so ein Punkt, wo ich dann enttäuscht war, so, wieso ist dieser Nebencharakter wirklich mehr zum Lachen als so Rachel Sennett und Ayo Edebiri, so beide, die ich sehr liebe in diesem Film. Eine Sache, die ich sehr, sehr gut fand und wo du halt auch, die du halt angesprochen hattest, ist, es geht sehr ins Absurde. Und es ist halt so, dieser eine Punkt, da sind sie für mich nicht weit genug gegangen, beziehungsweise nicht, da haben sie nicht genug Zeit damit verbracht, weil so dieses Worldbuilding im Hintergrund, was sie so immer hatten mit so sehr frühem Film, wo wir dann so einen Käfig im Klassenzimmer haben wollte für einen von den Footballspielern oder keine Ahnung. Also es ist immer so, die Touches, die sie halt hier aufbauen, das ist so ähnlich wie, jetzt fällt mir, was ist dieser Highschool-Film von Netflix, der letztes Jahr kam, den
da gab es einige spezifische?
Spezifisch, den wir, über den wir halt beide geredet haben. Also da haben wir, den haben wir reviewed.
Oh, du meinst Do Revenge, der auch so ein bisschen überzogen war, oder?
Ja, genau. Ich denke schon. Warte, lass mich kurz gucken.
Der mit hier Maya Hawke und...
Ja, genau, der mit Maya Hawke. Ja, Do Revenge.
Ja.
Obwohl die jetzt beide, so, also Bottoms ist auf einer absurderen Schiene,
yes,
aber more uneven. Also er ist nicht so konsistent in seiner Welt wie Do Revenge war. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt, weil das Absurdere hat mir, also das holt mich komplett ab, mhm, und das hat mir sehr gefallen. Aber dann sind aber sehr viele Szenen und sehr viele Plotpunkte sind sehr, ja, nicht basic, aber immer noch toned down im Vergleich zum Umfeld, was sehr, mhm, was sehr absurd bleibt. Und da hat mir so ein bisschen das Potenzial gefehlt, weil das, also das hat mich irgendwie an, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, Red Hot American Summer, einer meiner, nee, absoluten Lieblingsfilme, der auch, das ist so ein Spoof von so einem Summercamp-Movie. Mhm. Aber da ist es halt, da feuern sie halt konstant. Also die Absurdität ist halt die ganze Zeit hochgehalten. Und natürlich, man spielt mit den Tropes, man spielt mit dem Genre, man spielt mit dem Film, also mit der Art Comedy, die man gerade macht, aber ja, so generell eine absurde Welt, nicht nur absurde Charaktere, sondern generell so, also eine allgemein akzeptierte absurde Welt ist das, was ich so in der Theorie sehr liebe. Und hier habe ich so das Gefühl gehabt, das wird also manchmal vergessen im Film, weil sich natürlich halt auch auf diesen Plot konzentriert wird, dass wir einen Fight Club gründen, um uns an Mädels zu schaffen, anzumachen. Und das heißt, man will sich halt auch irgendwie auf die Charaktere konzentrieren und auf ihre Beziehungen und nicht nur um das drumherum. Also ich kann schon viel verstehen. Ich tatsächlich, für mich hätte auch der Film einfach 20 Minuten länger sein können und einfach so ein bisschen mehr vollgepackt sein können, weil da, wo sie halt wirklich all out gegangen sind, da war ich halt auch immer komplett dabei und es hat auch richtig Spaß gemacht. Und tatsächlich so meine Kritik ist so, why not more? So, das it's too, it's too little. Okay, der Lacher war jetzt für was anderes. Aber ja, ich hatte eine sehr gute Zeit. Ich fand ihn sehr lustig. Ich hätte mir halt nur mehr gewünscht irgendwie. Und tatsächlich auch für diese Komödie am Ende, dass wir bei den Credits wieder so einen, diesen Outtakes-Reel haben, ist,
yes,
also ich weiß nie, wieso die weggegangen sind. Die müsste man bei jedem Film haben, vor allem bei Komödien. Und
ist immer gut.
Ja, immer gut. Ich hatte eine sehr gute Zeit. Wie fandest du den Film?
Ja, ich hatte auch eine sehr gute Zeit damit. Ich habe den ja vor einer Weile schon gesehen. Was heißt vor einer Weile? Wann habe ich den gesehen? Hier im Oktober. Ja, vor einem Monat. Also nicht so lange her. Aber weil es ja hier kein deutsches Release-Datum, kein offizielles gab. Und mir war genau das passiert, was ich dir damals gesagt habe, wo ich den geguckt habe, weil ich halt wusste, okay, das ist eine Amazon-Koproduktion. Der wird halt irgendwann einfach zeremonielos auf Prime gedroppt hierzulande. Und genau das ist jetzt passiert.
Oh, genau das passiert. Das hast du mir so eine Woche gesagt, bevor es passiert ist.
Ja, ich habe irgendwann vor kurzem Prime aufgemacht und dann war er da. So, ja. gefühlt ohne Ankündigung, ohne groß Marketing oder sonst irgendwas, was halt einfach schade ist. Ich hätte ihn auch einfach wahnsinnig gerne im Kino gesehen, aber so habe ich ihn auf dem amerikanischen Streamingmarkt geguckt, bevor er hier zu lange raus war. Und ja, ich war ein riesen Fan davon. Also Shiver Baby ist definitiv untouched. Also Shiver Baby fand ich auch noch mal eine Spur besser, was jetzt aber gar nicht mal unbedingt viel über diesen Film zu sagen hat, sondern einfach wie gut Shiver Baby ist.
Ja, stimmt eigentlich.
Aber
ja,
die Kooperation zwischen Emma Seligman und Rachel Sandler ist einfach großartig. Rachel Sandler, muss ich gar nicht viel dazu sagen, hat sich ja in 3-4 Filmen oder so, die sie gemacht hat, oder Performances, die einfach ikonisch sind, schon zu einem Darling von Letterboxd und der, keine Ahnung, Internet-Film-Welt entwickelt, zu Recht, wie ich finde.
Ja.
Liefert hier natürlich auch total ab. Ira Debris ist auch super. Die Dynamik zwischen den beiden ist großartig. Mein persönliches Highlight ist ja Ruby Cruz, Hazel, Justice for Hazel. Einfach.
Oh ja, total.
Oh, der emotionale Kern des Films fast schon.
Ja, so, ja.
So, es ist so eine gute Performance, so eine nuancierte Performance von ihr, dass man mit ihr so mitfühlt, dass sie so die, ja, so das Herz dieses Films in vielerlei Hinsicht ist. Ich mochte die Cartoonigkeit dieses Films, wobei ich auch ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Also es hat schon 2-3 Szenen gedauert, bis ich so voll drin war. Ne? Am Anfang habe ich kurz gedacht, okay, wir machen einfach nur das Klischee. Und dann irgendwann war dann so, okay, ich bin jetzt langsam auf der Wellenlänge dieses Films angekommen. Und dann lief es durch so. Aber es hat kurz gebraucht, definitiv. Und ich kann schon sehen, was du meinst mit dem, der hätte weitergehen dürfen. Ich weiß auch gar nicht, was es 100% ist, aber bei mir ist auch so, so, also so, ich sag mal, das ist so ein 70-30-Verteiler, so 70% der Absurditäten haben für mich funktioniert und manchmal war es einfach, weiß ich nicht, hat mir auch irgendwas gefehlt, kann ich aber auch gar nicht so genau benennen, weil prinzipiell bin ich einfach ein großer Fan davon, wie, also was für weirden Scheiß dieser Film halt teilweise macht. Und ich glaube auch tatsächlich, dass es fast noch mehr ein Cartoon hätte sein dürfen für meinen Geschmack, weil er dann doch teilweise sehr grounded ist und dann ist wieder so, okay, die Footballspieler tragen einfach den ganzen Film über ihre Pads und Uniformen und sitzen in der Mensa halt vor einem riesigen Gemälde, das so Gott darstellt, wie er Jeff den Football reicht sozusagen. Und generell alles, was mit Jeff bzw. Nicholas Galitzins Charakter ist, ist halt einfach nur glorios drüber. Also ja, da hatte ich sehr viel Spaß mit. Aber was mir am meisten an dem Film einfach Spaß gemacht hat, ist der Spielspaß. Also das konstante sich selbst nicht ernst nehmen, das konstante Spiel mit Augenzwinkern, mit der Musik auch. Also wenn der Fight Club das erste Mal so richtig losgeht und die anfangen, sich langsam aber sicher alle gegenseitig zu verprügeln, ist eine der geilsten Montagen so in dem ganzen Film. Ist einfach so spaßig. Oder dann gibt es eine großartige Sequenz zu Total Eclipse of the Heart, die einen der bestgeschnittensten Höhepunkte hat, die ich seit langem in einem Film gesehen habe. Das hat so viel Spaß gemacht und da ist eben auch Ruby Cruz als Hazel so ein zentraler Punkt darin, also weil sie so trocken einfach ihren Humor liefert und da so viel Spaß macht. Ja, also es ist das Drehbuch, es ist der Spielspaß dieses Films, es ist die Beziehung zwischen Rachel Zanet und Ira Debris und dann Ruby Cruz und natürlich auch Havana Rose Liu und Kaya Gerber, die Madison, auf die beiden verknallt sind. Die Dynamiken sind, was diesen Film ausmachen und wann immer der Film halt auf seine sehr überzogene Art und Weise kommentiert, was er hier eigentlich gerade macht, dann ist er absolut stark und definitiv in meiner Top-Liste des Jahres und auch nicht arg weit unten. Also der spielt schon sehr weit oben bei mir mit und das ist auch total verdient. Das ist auch so ein Film, den kann ich mir mit Sicherheit regelmäßig anschauen. Was ja nicht bei vielen, also ich habe bei wenigen Filmen das Bedürfnis, die öfter zu sehen und das ist auf jeden Fall ein Film, den ich nochmal sehen werde und mehr als einmal. Also ja, der ist hängen geblieben und der Soundtrack läuft bei mir auch rauf und runter. Das ist auch einer der besten Cut to Credits seit langem. Also der letzte ja. Moment des Films. Der Sound, die Musik, die über den Credits läuft, Title Design ist einfach ein Killer Cut to Credits, den dieser Film hat. Also Hut ab davor. Geiles Ding einfach. Große Empfehlung. Vor allem, weil es Prime einfach wieder vermasselt hat und den einfach so random gedroppt hat. Unbedingt anschauen.
Unbedingt anschauen. Ich kann es auch nur unterstreichen und auch wiederholen. Das wird ein Film sein, den ich mir öfter und öfter und öfter anschauen werde. Ich glaube vor allem, weil ich den auch Leuten zeigen will.
100%. Du willst sehen, wie Leute darauf reagieren.
100%ig will ich irgendwie so Watchpartys mit diesem Film machen oder zumindest halt immer mal wieder Leuten zeigen und deswegen, das wird es auf jeden Fall sein. Aber ja, Amazon Prime, es ist echt eine Schande, dass das einfach so wie Filme da einfach gedroppt werden, ohne irgendwie nicht mal ein Banner oder sowas, man merkt das gar nicht. Ich habe auch, als ich einfach drauf geschaut habe, der ist einfach da. Das war's.
Ja, ist ja auch nicht, wird auch nicht, genau, wie du gesagt hast, nicht mit einem Banner oder so, hier jetzt neu oder so. Nee, ist halt einfach unter den Prime Originals. Ah, da ist er jetzt plötzlich.
Ja, okay. Ist eine extreme Schande. Schaut euch den an und freut euch, weil der wird Spaß machen. 100%ig, der wird Spaß machen.
Absolut. Also, angucken und uns sagen, wie ihr ihn fandet.
Auf jeden Fall.
Und damit würde ich sagen, machen wir einen Trenner zu einem Film, den nur ich gesehen habe. Ups, wir sind ja zurück in alten Mustern. Was ist da passiert?
There has been a change this year. As a mentor, Mr. Snow, your role is to turn these children into spectacles, not survivors.
What does my mentor do besides bring me roses?
I do my best to take care of you.
You really want to take care of me in that arena? Start by thinking I can actually win.
I'm Lucky Flickerman. First ever host of the Hunger Games.
Enjoy the show.
5, 4,
enjoy the show.
3, 2,
enjoy the show.
Run.
Enjoy the show.
What happens in there, fueled with the terror of becoming prey? See how quickly we become predator? See how quickly civilization disappears?
There's a natural goodness built into us all. We can step across that line into evil, or not.
You hear that, boy? It's the sound of snow falling.
Es sind immer die großen Blockbuster, da ist der Joey immer allein.
Ja, das legt den Finger in die Wunde. Denn wir kommen zu Hunger Games, The Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes unter der Regie von Francis Lawrence, der auch die letzten drei Hunger Games Filme gemacht hatte nach dem ersten. Außerdem auch I Am Legend, Red Sparrow, Constantine und so weiter. Und es spielen mit Tom Blythe, Rachel Zegler, Hunter Schafer, Jason Schwartzman, Peter Dinklage, Viola Davis, George Andres Rivera und viele, viele, viele mehr. Und es ist die Verfilmung eines Buchs, von dem ich gar nicht mitgekriegt hatte, dass es rauskam. Susan Collins, die Autorin der Hunger Games Bücher, hat ein Prequel-Buch geschrieben über die 10. Hunger Games. Wer nicht die anderen Filme gesehen hat und nicht die anderen Bücher gelesen hat, ich werde jetzt nicht die gesamte Welt erzählen, was diese Welt ist und warum und so weiter. Also beschäftigt euch selber damit. Aber dieser Film spielt quasi 64 Jahre oder was weiß ich, so um den Dreh, 60, 70 Jahre vor den 4 anderen Hunger Games Spielen mit Jennifer Lawrence, die sie bekannt gemacht haben. Und in dem hier geht es um einen jungen Coriolanus Snow, der ja, die eben die anderen Filme kennen, wissen, dass der dann der Diktator dieser dystopischen Gesellschaft ist irgendwann. Und hier lernen wir ihn kennen als jungen Mann, der noch an der Uni ist, aus ärmlichen Verhältnissen kommt und was aus sich machen will in dieser autoritären, faschistoiden Gesellschaft. Und in diesem, es finden die Hunger Games zum 10. Mal statt, die Spiele, in denen aus den ganzen Randdistrikten rund um das regierende Kapitol jeweils 2 Kinder entführt werden und dann dazu gezwungen werden, auf Leben und Tod gegeneinander zu kämpfen, um die Distrikte wegen einer Rebellion, die geführt haben, zu bestrafen und unterdrückt zu halten. Und zum 10. Jahrestag quasi wird eine neue Regel eingeführt, nämlich werden die Schüler, die Studenten aus dem Jahrgang, in dem eben auch Coriolanus Snow ist, jeden dieser Schüler wird ein Tribute als Mentee sozusagen zugeteilt. Also dieses Mentor-System, das wir in den älteren Hunger Games Filmen hatten, findet da das erste Mal statt. Und er wird Rachel Zegler's Charakter zugeteilt, einer jungen Frau aus District 12 natürlich, die da antreten muss. Die beiden entwickeln eine Beziehung, definitiv mehr als einfach nur eine Mentor-Mentee-Relationship und als, naja, wie viel Spoiler ich, also ja, ich sag mal nicht. Also der Film endet auf jeden Fall nicht mit den Spielen, weil es gibt, was mir auch nicht bewusst war, es gibt noch einen gesamten, der Film ist in 3 Teile eingeteilt. Teil 2 sind die Spiele und nach Teil 2 gibt es noch mal eine Stunde oder so, was nach den Spielen so ist. Und da geht es dann sehr viel mehr in die Richtung, wie hier unser Hauptcharakter sich in seine Anakin Skywalker, Darth Vader Transformation sich in diese Richtung bewegt. Weil darum geht es letztendlich, ne? Wie dieser Typ, der am Anfang des Films ja einigermaßen sympathisch ist, aus ärmlicheren Verhältnissen kommt, wie der sich zu dieser Person langsam hin entwickelt, die dann der Diktator dieses Regimes werden kann. So, ich mochte eigentlich die Hunger Games Filme alle, hab die auch nicht mehr wirklich gesehen, seit sie rausgekommen sind. Also das ist schon ein bisschen her bei mir. Aber war da auf jeden Fall voll drin damals, als der erste rauskam. Das war gerade, wo ich Abi gemacht hatte. War da in den USA bei Freunden und ich weiß, ich habe da in so ein paar Tagen die ganzen Bücher einfach am Stück verschlungen und habe dann den ersten Film angeguckt und habe dann die Filme alle angeguckt, als sie dann rauskamen. Kann jetzt zu den Filmen nicht mehr wirklich viel sagen, weil das ist wirklich lange her. Weiß nicht, wie die jetzt heute auf mich wirken würden, aber damals fand ich es gut. Wie gesagt, war dann jetzt ein bisschen raus, habe nichts mitgekriegt, dass dieses Buch rauskam, habe nichts mitgekriegt, dass das verfilmt wurde, bis ein Kumpel von mir an dem Film mitgearbeitet hat, der Kameramann von meinen 2 Kurzfilmen. War hier dran beteiligt, weil die einen Großteil in Berlin gedreht haben.
Oh.
Ist auch, ich habe dann hinterher, mir sind so ein paar Orte aufgefallen. Ich glaube, wenn man aus Berlin kommt, wird man hier sehr, sehr viel wiedererkennen. Na, wenn man eine faschistoide Gesellschaft darstellen will, die sehr brutalistische Bauten baut, dann geht man nach Berlin, vor allem ins ehemalige Ostberlin, wo halt die ganzen sehr monumental Sowjet-Style-Gebäude so stehen. Ne? Mhm. Da haben sie hier ganz schön viel verwendet. Ja, und ich fand den Film so okay. gab viel, was mir gefallen hat. Ich mochte unsere Hauptdarsteller. Ich mag Rachel Zegler sowieso gern. Also ich meine, ich glaube, ich habe sie bisher nur in West Side Story davor gesehen, aber da war sie super, da war sie wirklich gut. Und hier gefällt sie mir auch sehr. Spielt halt einen Charakter, die eben auch hier sehr viel, sehr, also ne, aus, sagt ja auch der Titel Songbirds and Snakes. Also sie ist ein Charakter, die halt auch Sängerin ist und das dann so nutzt. Und generell in den Hunger Games Filmen geht es ja dann viel so um die, um das Drumrum so, ne, wie machen die gerade jetzt eben diese Mentors, diese Tributes zu Show-Einlagen, so, ne, um ein Medienspektakel aus denen zu machen. Und sie singt halt auf seinen Hinweis hin, was es kann. Und das fand ich auch ganz okay. Ich fand es ein bisschen, ich meine, dieses ganze Pageantry-Ding, dieses ganze, ah, wir Propaganda, wie es geht um Propaganda und Show und bla, Reality-TV ja auch in so eine irgendeiner Weise in diesen Büchern und Filmen, ist so ein bisschen drüber immer, finde ich. Also es ist halt sehr simplifiziert, was die Filme und Bücher damit aussagen oder ne, wie sie das, die Wirkung von Propaganda und den Einsatz von Propaganda und so weiter besprechen. Das ist nicht wahnsinnig tiefgründig und hier ist es halt auch so runtergebrochen. Naja, sie singt halt und dann finden alle Leute sie geil und dann kriegt sie ganz viele Donations und bla. Ja, das ist alles ein bisschen simplistisch, aber für das, was ist, war das schon okay. Er ist schön inszeniert, sehr opulent inszeniert. Viele der Performances haben mir gut gefallen. Viola Davis fand ich erstaunlich nicht so stark in einem Film. Ich finde sie super drüber. Also, selbst für diese Welt ist sie drüber mit ihrer Performance. Also hat mich nicht so wahnsinnig abgeholt, was eigentlich nie passiert bei ihr. Und ich war mega irritiert vom dritten Teil dieses Films. Beziehungsweise, der hat mir eigentlich gut gefallen, aber es ist halt ein eigener Film. Und bei einer Länge von sich den 3 Stunden nähernd, die sich teilweise gerusht angefühlt hat, kann ich nicht so ganz nachvollziehen, wenn die ja schon bei den Hunger Games Filmen den letzten Film in 2 aufgesplittet haben, wo es nicht wirklich nötig gewesen wäre. Warum sie hier nicht 2 Filme draus gemacht haben, das erschließt sich mir nicht ganz, ehrlich gesagt. Weil da kommt ja auch nichts mehr, ne? Da ist jetzt erstmal, gibt ja kein weiteres Buch. Also sie haben das alles da in einen Film reingepresst. Und dadurch fühlt sich's auch so ein bisschen uneben an, weil die ersten 2 Teile wahnsinnig schnell erzählt sind, auch die Hunger Games selber wahnsinnig schnell erzählt sind, um in diesen dritten Teil zu kommen, wo halt die thematische, der thematische Schwerpunkt am meisten exploriert wird. Und dadurch hat er so einen Wasserkopf, so gefühlt, dieser Film. Ne? Da ist einfach so, okay, die Spiele sind rum und du hast das Gefühl, ah, ja, jetzt nähern wir uns dem Ende und dann kommt der eigentliche Film, so ein bisschen. Und das ist sehr uneben. Also ich fand's, es ist einfach gefühlt zu viel Stoff für den Film, der eh schon sich den 3 Stunden nähert. Und das ist so ein bisschen schade. Und dadurch kommt der auch, also ging es mir jetzt so, dass ich nie wahnsinnig emotional drin war in dem Ganzen, was da passiert ist. Ne? Also in den Spielen selber, in der Beziehung zwischen den beiden. Was mich am emotional am meisten abgeholt hat, war eigentlich Rachel Zegler's Charakter, wann immer sie mehr von sich erzählen kann und so ein bisschen halt Revoluzzerin, die dann ne, gegen das Regime, bla bla bla. Und wann sie so ein bisschen Nuancen zeigen kann, das sind eigentlich so die stärksten, emotionalsten Momente des Films, aber die gibt es nicht wahnsinnig viele, beziehungsweise sind halt sehr schnell immer erzählt, weil wir halt in diesem Blockbuster-Pacing sind und generell in einem wahnsinnig schnellen Pacing, weil wir durch unglaublich viel Story durch müssen in zu wenig Zeit. Und deswegen ist der Film so ein bisschen an mir vorbeigezogen und gelegentlich war ich halt beeindruckt, fand Dinge schön inszeniert, aber so richtig emotional involviert war ich nie. Und deswegen ist es ganz nett. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich hätte den Film unbedingt gebraucht, so als Backstory-Ding, aber ich habe es jetzt auch nicht bereut, ihn gesehen zu haben. Viele Referenzen auf die anderen Filme sind sehr cringy. Es ist sehr öfter mal so Fanservice-Elemente und da sind 1, 2 haben für mich ganz okay funktioniert, aber meistens ist es mehr so, ugh. Ja, okay, das ist also sehr pandering so.
Okay.
Und ja, deswegen ist es eine sehr starke Mixed Bag für mich. Also kein kompletter Wash. Und ich glaube, wenn man jetzt noch super in diesem Franchise drin ist, in dieser Story drin ist, da noch gerade die anderen Filme vielleicht nochmal geguckt hat und sich da wieder reinbegeben hat in diese Welt, ist es vielleicht auch nochmal was anderes, wie wenn man jetzt einfach nach Jahren, ohne dass man den Film, ohne dass man diese Story jetzt jemals gewollt hätte, da reingeht und sich denkt, na okay, nee, hätte ich jetzt nicht gebraucht. Aber ich kann ihn jetzt auch nicht guten Gewissens empfehlen. Deswegen, ja, hat jetzt keinen riesig bleibenden Eindruck hinterlassen. Sagen wir es mal so.
Alright.
Und damit würde ich sagen, spielen wir noch einen letzten Trenner und quatschen über einen Film, den wir wieder beide gesehen haben.
This costume you have on.
This is my uniform. So I led the French victory at Toulon.
What is your name?
Napoleon.
As a
course of my life has changed.
Napoleon.
I'm destined for greatness. But those in power will only see me as a sword.
I suggest you take the throne as a king. Holding on.
Shall we vote?
This vermin has held the world hostage with his egotism and his lack of simple good manners.
You think you're great? You are just a tiny little brute that is nothing without me.
All of Europe is uniting forces against me.
What's the outcome of this if you don't succeed?
I'm the first to admit when I make a mistake. I simply never do.
Das war der einzige Film, der relativ vollen Saal hatte, als ich ins Kino gegangen bin, von den ganzen Filmen, die ich gesehen habe. Und zwar handelt es sich um Napoleon, den neuen Film von Ridley Scott, einen der großen antizipierten Filme des Jahres, mit seinem Oktober-November-Release-Schedule, den er sich so angewöhnt hat. Mhm. Sein neuer Film mit Joaquin Phoenix in der Titelrolle, Vanessa Kirby, Tahar Rahim, Ben Miles, John Hollingworth, Yusuf Kerkur, David Tucci und viele, 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 viele mehr. Und hier haben wir es ganz klar einfach mit so einem historischen Biopic mehr oder weniger zu tun, der mit der Französischen Revolution anfängt. Oder beziehungsweise, ja, fängt an und dann springen wir direkt, also hier wird sehr viel gesprungen, springen direkt ein paar Jahre weiter, wo Napoleon beauftragt wird und beziehungsweise zu seinem ersten großen Erfolg, wo er dann auch befördert wird, wo er dann wirklich zur Figur wird, zum General, zum Captain zuerst und dann später zum General und dann gehen wir im Prinzip so seine Stichpunkte durch, bis er halt, bis zu seinem Tod, in den folgenden 2,5 Stunden. Die wahrscheinlich um einiges kürzer sind als die Fassung, die Ridley Scott eigentlich machen wollte.
Yeah.
Und das Besondere an diesem historischen Biopic ist, dass es sich um eine sehr trockene Komödie handelt. Weil es geht eigentlich nur darum, was für eine Witzfigur Napoleon ist. Also es geht an Grenzen, wo du denkst, okay, da wo ist der Laugh Track? Also, aber es ist halt so trocken gespielt, wo du denkst, okay, ja, es ist halt so auf dem Level halt, also das Letzte, was ich von ihm gesehen habe, wie The Last Duel, einfach so yes. Mit der Seriosität, mit der Story umgegangen wird, mit den Charakteren umgegangen werden. Aber was die Charaktere wirklich machen und wie sie sind, also ja, das ist ein großes Indictment an so hier Power-Hungry Men und dann halt yes. Vor allem halt Napoleon der Figur. Und ja, ich war überrascht, ich habe es nicht erwartet. Was bei mir dann überraschend war, ist, dass dass ich der Einzige im Kino war, der gelacht hat.
Echt?
Ja.
Oh, okay.
Und es gibt ja manche Szenen, die fordern es ja auf eine harte Weise heraus.
Total.
Dass du einfach abbrichst. Und yeah. Leute haben keinen Mucks gemacht neben mir. Und ich denke mir so, schauen wir gerade den gleichen Film?
Anyway. Okay, da hatten wir eine sehr andere Kinoerfahrung.
Ja, okay, das ist interessant zu hören. Also du hast ja auch gemeint, du hast ja vorhin schon mir erzählt gehabt, du warst in einem komplett vollen Kino.
Ja.
Wie war deine Erfahrung mit Napoleon?
Ja, im großen Kino hier in Berlin, das voll besetzt war für diesen Film. Und das war eine sehr coole Kinoerfahrung. Und das Kino, das Publikum hat auch so ein bisschen gebraucht, um zu checken, das ist lustig. Das ist hauptsächlich lustig. Und irgendwann war das Publikum gefühlt drin, so, ne, und hat verstanden, das meiste, das ist alles ein augenzwinkernder Kommentar auf narzisstisches Ego sozusagen. Also, und da waren dann auch die Reaktionen entsprechend. Also, da war ich definitiv nicht der Einzige, der es gecheckt hat.
Ah, okay, das ist gut.
Und ich hatte relativ viel Spaß mit dem Film. Also, ich sage jetzt mal so, ne, ich reviewe jetzt diesen Film, weil den habe ich gesehen. Aber eigentlich warte ich eigentlich nur noch ein paar Monate auf die 3,5-Stunden-Variante, die
ja, genau.
In Director's Cut, der unumgänglich kommen wird, weil das fühlt sich so 100% an wie Königreich der Himmel damals.
Ja.
Für mich, wo die Theatrical Version auch einfach so ein gefühlter Speedrun durch die Story ist und dann der Director's Cut einfach ein um Welten besserer Film ist. Und in der Theatrical Version spürst du das Potenzial, das drin ist, und der Director's Cut delivered das dann. Und hier habe ich hart auch das Gefühl, weil dieser Film speedet in fast 3 Stunden, aber trotzdem speedet quasi durch einfach ganze Momente dieser Biografie, und die er erzählen will, aber halt nicht so viel Zeit geben will, regelrecht durch. Also gibt so eine ganze Ägypten-Sequenz, die halt in dem im Trailer auch prominent drin ist, ne, wo er mit Kanonen auf die Pyramiden ballert und so, die halt gefühlt in 3 Shots erzählt ist. So. Ah ja, in Ägypten hat er auch noch erobert. So. Jada, jada, jada.
It happened.
Genau.
Ja, genau.
Gibt mehrere so Sequenzen, wo der Film so macht, und dann war das und dann war das und dann war das. Und jetzt erzählen wir da weiter, wollen wir weiter erzählen. Wollen. Und da warte ich eigentlich nur auf die langen Versionen. Deswegen, ich fand den ziemlich gut, aber ich glaube, da ist ein großartiger Film drin, wenn wir den irgendwann kriegen. So, Joaquin Phoenix ist großartig in der Rolle, und ich hatte so viel Spaß mit seinem Portrayal von diesem Typ. Und generell mag ich Ridley Scotts Verachtung von überbordendem männlichen Ego, also in vielen seiner Filme. Und in diesem ist es wahrscheinlich am ausgeprägtesten. Also in Last Duel war es auch schon sehr. Also ja, schon sehr, mit gerade auch Adam Drivers Charakter. Ja, ich meine, alle die 3 Hauptmänner Ben Affleck ist...
Doch, da hat ja auch, also ja. Ich meine, oh ja, Ben Affleck auch in dem Film war, viele von diesen Stellen von dir, ja, Gott, jetzt weiß ich gar nicht,
was ich meine. Genau, also ne, das ist einfach, das ist was sich durch seine Filme durchzieht, und hier ist es definitiv die lustigste Variante davon, weil die Hälfte der Szenen, in denen Joaquin Phoenix irgendwas macht, ist halt einfach so super trocken auf die Comedy gedrückt, aber halt, ja, man kann es auch nicht checken, wenn man es nicht realisiert, so, ne, also.
Ja, das ist genau die Sache. Ich war in einem ganzen Saal, der es nicht gecheckt hat.
Ja, ne, dann kann man sich irgendwie denken, ich fand das irgendwie komisch inszeniert. Warum macht der Napoleon so komisch? Naja, weil es halt nicht um historische Korrektheit geht, sondern darüber, wie kleine Männer mit großen Egos furchtbar für die Welt sind. So.
Ja.
Das ist, worum es in diesem Film letztlich geht. Und mit diesen Aspekten hatte ich sehr viel Spaß. Ich meine, über die Inszenierung brauchen wir gar nicht reden. Ist gewaltig, ne? Also Battle Sequences, generell alles, was halt die großen Sequenzen sind, wofür man auch ins Kino geht, ne? Groß angelegtes historisches Epos liefert dieser Film zuhauf. Konzentriert sich aber hier in dieser Version deutlich mehr noch auf die interpersonellen Sachen mit ihm und Josephine, seiner ersten Frau. Und deren Beziehung, die ich auch mochte, wo ich aber auch das Gefühl hatte, da ist, glaube ich, mehr drin, weil die so ein paar Höhen und Tiefen durchmachen, wo ich das Gefühl hatte, okay, da fehlen Aspekte, da fehlen Teile drin. Aber Vanessa Kirby ist halt großartig in der Rolle, und die beiden sind auch einfach super zusammen. Also damit hatte ich extrem viel Spaß. Ja, also das ist eigentlich so mein Erleben von diesem Film. Gewaltige Sequenzen, ein super unterhaltsames sich lustig machen über kleine Männer mit großen Egos und eine fantastische Vanessa Kirby zwischendrin. Und das hat für mich trotzdem funktioniert, obwohl der Film sich super gerusht anfühlt und noch keinen wirklichen Rhythmus hat in dieser Version, finde ich. Also er fühlt sich wahnsinnig unrhythmisch an, dadurch, dass halt, okay, wir jumpen jetzt durch super wichtige Sequenzen durch und dann machen wir trotzdem eine gefühlte 5-7-Minuten-Sequenzen, wo er und Vanessa Kirby sich einfach nur unterhalten oder so. Also es ist rhythmisch, finde ich, super unrund. Trotzdem hatte ich sehr viel Spaß damit, und ich freue mich gewaltig auf die Langversion, die hoffentlich kommen wird. Wie ging es denn dir?
Ähnlich und nicht ähnlich. Ähnlich auf die Weise, dass ich auch auf seinen Cut warte. Auf der anderen Seite war es für mich am Ende eine Erfahrung, wo ich eigentlich überall mehr einfach nur das Potenzial gesehen habe und es aber mich nicht wirklich, also genau dieser fehlende Rhythmus und für mich einfach die Kombination von, es fühlt sich rushed an, es fühlt sich an, als ob wir hier einfach von Punkt zu Punkt springen, aber es sind trotzdem halt, es geht trotzdem an die 3 Stunden, wo es sich deswegen für mich zieht, weil wo halt nichts, wie gesagt hast, es wird nichts irgendwie der nötige Raum gegeben oder den Raum, den er geben wollte oder halt nochmal irgendwie, wie gesagt, die ganze Sequenz in Ägypten, die gefühlt 3 Minuten war, wenn überhaupt, hat sich für mich so angefühlt wie so eine Abarbeitung von so, okay, ja, jetzt stirbt er halt dann am Ende bald. Also das war für mich das Problem. Also ich habe halt überall vieles Potenzial gesehen und viele Sachen, wo ich dir einfach komplett aus meiner eigenen Erfahrung zustimme. Ja, Phoenix war super, Kirby war super, die Sequenzen, die Action, die gewaltigen Schlachten, die er inszeniert, die sind alle klasse. Aber dann als großes Ganzes funktioniert dieser Cut für mich nicht. Also für mich persönlich nicht. Also ich sehe viel viel Gutes und deswegen warte ich dann auch irgendwie verzweifelt auf die nächste Version, der ich dann eine komplett andere Wertung gebe als dem hier, weil das ist so eine Sache, den Film, also diesen Cut würde ich mir nicht nochmal anschauen wollen. Es ist too much of a drag dann als gesamte Erfahrung, so diese, weil mir da einfach irgendwie auch ein bisschen dann die Substanz fehlt, weil an vielen Stellen habe ich das Gefühl, da fehlt doch irgendwie der Raum für diese Dynamik oder für diese Charaktere. Alles ist, obwohl wir so eine Runtime haben, relativ oberflächlich und das hat mir natürlich dann hat mir natürlich die Bindung gefehlt, um sich fast 3 Stunden oder halt 2 Stunden 40 einen Film anzuschauen, wo die meisten Punkte ich ja schon kenne. Also Napoleon ist ja keine Figur, die einem unbekannt ist.
Ja,
so
ja.
Viele Sachen. Man weiß, beziehungsweise das hat ja der Punkt. Also ich weiß ja, wo, sogar chronologisch, ich kenne ja, so, man lernt ja das, man hat es ja ausgelernt und man hat es auch in anderen Stories und so auch generell, man hört es auch wiederholt. Das heißt, obwohl es oberflächlich war, wusste ich ja schon genau, was die Sequenzen vom Film sein werden. Und dann sind wir da, und dann sind wir in Europa, dann sind wir in Russland und dann nach Russland, dann ist er weg und dann kommt er wieder und dann ist er wieder weg und dann war das dann diese Abarbeitung für mich und das hat dann so, leider war es dann so die letzte Stunde sogar ein bisschen so, war die Luft raus für mich und das fand ich dann sehr schade. Und deswegen, ja, für mich dann war dann viel, viel vergeudetes Potenzial. Also in den Cut, Kingdom Heaven habe ich nicht gesehen. Deswegen weiß ich nicht da, wo der große Unterschied zwischen dem Theatrical und Director's Cut liegt. Aber so von dem, was ich gehört habe, ist ähnlich, dass einfach nur einfach dieses Durchgerusche ist, weil einfach einen komplett anderen, also viel größeren Film machen wollte und das heutzutage einfach nicht mehr akzeptiert, was heißt, nicht heutzutage, aber das ist ja schon seit einer sehr, sehr langen Zeit, dass man keine 4-5-Stunden-Dinger ins Kino haut, wenn überhaupt das irgendwann mal regelmäßig der Fall war. Also
war immer ein Problem, weil du halt einfach wenig Geld damit verdienst, weil du halt weniger Vorstellungen am Tag machen kannst, Punkt,
ja.
Und auch weniger Leute sich das dann geben im Zweifelsfall. Und da sehe ich eventuell, also ich glaube, dass er da, weil von so vielen seiner Filme gibt es Director's Cuts, also das muss ja fast so ein vertragliches Ding bei ihm sein, deswegen gehe ich eigentlich stark davon aus, dass der einfach kommen wird. Und dass er eigentlich das Potenzial von Streaming dann, dass die ja einfach 2 Versionen auch parallel bringen können. Also der muss ja nicht mehr ins Kino, da musst du keine DVDs mehr printen dafür, den bringst du halt einfach auch noch raus und dann kannst du aus dem Film nochmal was rausholen, so, ne?
Ja.
Kannst du irgendwie sagen, den Director's Cuts gibt es dann nur auf Apple TV Plus. Und machst da nochmal so ein Prestige-Ding draus. Also das hoffe ich, dass das sein wird, worauf das rausläuft.
Ja.
Weil ich stimme vielen zu, auch was du gesagt hast. Ich glaube, der Unterschied bei mir ist, was auch dann wahrscheinlich den 1-Stern-Ratings-Unterschied bei uns, glaube ich, ausmacht, ist, dass es für mich tatsächlich sich nicht gezogen hat. Also im Gegenteil, ja, okay. Bei mir war es eher zu schnell. Also ich habe eher das Gefühl gehabt, mehr Zeit mit einzelnen Sequenzen verbringen zu wollen. Trotzdem war ich eigentlich konstant entertained. Also das ist, glaube ich, der Unterschied. Also ich habe nicht auf die Uhr geguckt und als es dann vorbei war, war so, oh fuck, okay, das ging jetzt wahnsinnig schnell und ich hätte auch noch eine Stunde mehr geguckt, hätte mir eigentlich fast eine Stunde mehr gewünscht, um mehr Zeit mit allem verbringen zu können.
Ja, für mich war es eine komische Erfahrung. Also für mich, also das Pacing war für mich auch schnell. Also das ist ja, das kann man ja nicht verneinen, wie schnell er einfach hier durchbrettert. Außer
ja, aber das halt ist ein Ding. Also das ist ein Ding. Wenn ein Film unrhythmisch ist, dann kann er sich schnell länger anfühlen, als er eigentlich ist. Oder dann ist ein längerer Film, fühlt sich weniger lang an, als ein kürzerer Film, der aber unrhythmisch ist. Also das ist ein total normal, also so ein klassisches Phänomen, sage ich mal. Also das macht 100% Sinn, wenn du das sagst. Und so ein bisschen habe ich es auch gefühlt. Die Unterschiede, ich habe mich nicht gelangweilt. Also das ist der große Unterschied, Punkt.
Ja.
Also ich glaube auch, dass eine längere Version davon sich weniger ziehen wird.
Wahrscheinlich, ja. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber ja, wie gesagt, das sind im Prinzip meine Gedanken. Das ist so. Sehr viel mehr habe ich eigentlich auch gar nicht über den Film zu sagen, um ehrlich zu sein.
Total same. Also es ist eine schwere Empfehlung jetzt. Also weil ich würde sagen, also ich würde diese Version empfehlen, auch gerade im Kino, weil es so gewaltig ist, wissend, dass man sich, also ich glaube, man muss wissen, dass man, also gerade, ich meine, wenn man dabei war, damals bei Königreich der Himmel, Kingdom of Heaven, ne, mit diesem Ding oder bei auch anderen seiner Filme, dann weiß man ja eh, auf was man sich einlässt. Also das ist der nächste Vergleich, den ich habe. Ja, wenn man sich dessen bewusst ist und damit klarkommt und sowieso eher wegen der Inszenierung und auch weil halt der Film so viel lustiger ist, als man eher denkt, dann wird man, glaube ich, den Besuch jetzt, zumindest wenn man so tickt wie ich, nicht bereuen. Aber ich bin total so, wir reden dann nochmal drüber, wenn in einem halben Jahr die echte Version dieses Films rauskommt, sagen wir es mal so.
Ja, stimme ich zu.
Alright, dann waren das die Reviews diese Woche.
Haben wir die auch durchgepeitscht?
Haben wir sie auch durchgepeitscht. Nachdem ich mitten in den, ich weiß gar nicht, jetzt, wir haben jetzt eine Stunde 40 aufgenommen, aber da ich ist noch eine Unterbrechung zwischendrin, weil ich mitten in den Reviews einen Anruf gekriegt habe, dass das Projekt, an dem ich gerade arbeite, eventuell ähnlich zerstückelt wird wie dieser Film. Wir reden dann drüber, wenn es raus. Nee, kann ich nie drüber reden. Aber wahrscheinlich war das schon zu viel gesagt. Whatever, falls ihr die Filme gesehen habt, die wir diese Woche besprochen haben, lasst es uns wissen. Facebook, Twitter, Instagram, planetfilmgeek@gmail.com. Und Punkt. Danke fürs Zuhören. Ja. Danke, Ted, dass du dabei warst.
Bis zum nächsten Mal.
Genau, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns in 2 Wochen und in der Zwischenzeit bei irgendwas anderem. Bis dahin, macht's gut.
Ciao, ciao.